Ich habe eine ganz liebevolle Mutter, hatte liebevolle Väter und trotzdem waren diese Schicksalsschläge da. Also mein Vater ist damals krank geworden, der konnte dann nichts dafür, aber der hat einen Burnout kombiniert mit einer Psychose und für mich gefühlt kamen zwei große Männer und haben ihn aus meinen Armen gerissen und haben ihn weggenommen. Und ich war damals zu schwach, um ihn festzuhalten. Und zwei Tage später haben wir ihn in der Klinik besucht und er wusste nicht mehr, wer ich bin, weil er so vollgepumpt war mit Medikamenten. So, und da Kinder gerade von 0 bis 6 alles auf sich beziehen, was passiert, die Trennung der Eltern, irgendwelche Schicksalsschläge, das ist bei mir hängen geblieben, nämlich genau zwei Überzeugungen. Die erste war, ich war zu schwach, um meinen Vater zu retten. Und wenn ich schwach bin, passiert was ganz Schlimmes. Und ab diesem Moment habe ich Schwäche in meinem Leben kategorisch abgelehnt. So, und so bin ich später zum Eisenrenz geworden, zum Unkaputtbaren, der niemals Schwäche zeigt. Das war der Ursprung. Und das andere war dieses Gefühl von, ich bin nicht liebenswert. Weil wenn ich doch liebenswert bin, wird doch der Papa, der mein Fels in der Brandung ist, der mich doch vor ein paar Stunden noch in den Arm genommen hat, warum ist der jetzt auf einmal weg? Und warum erkennt er mich nicht mehr? Also das bleibt halt bei uns Kindern hängen. Das müssen wir wissen, das müssen wir Eltern wissen. Und leider sind wir Eltern da oft im Dunkeln, weil wir es auch nicht gelernt haben. Und unsere Erziehung, auch Schule, ist da leider komplett auf dem Holzweg, weil wir so wenig über Kinder wissen, über Kindererziehung und was Kinder brauchen. Was heißt nicht Kindererziehung, sondern nicht Kinderbegleitung. Darum geht's. Mhm.
So, und du hast gerade das Stichwort Eisenrenz schon gesagt. Das ist ja ein Spitzname, den dir die Kölner Boulevardpresse gegeben hat. Wahrscheinlich in Anlehnung von Eisenherz, denke ich mal, dem Ritter. Du hattest eine Rüstung, die unkaputtbar war. Du hast dich durch wahnsinnige Härte ausgezeichnet, auch dir selbst gegenüber, dass du nach Verletzungen sehr schnell wieder aufs Eis gegangen bist, dass du härter trainiert hast als wahrscheinlich viele andere oder alle anderen. Und die auch eine Karriere beschert hat, die einzigartig ist. Und diesen Zwiespalt finde ich immer wieder interessant. Das erlebe ich oft hier, die Menschen, die sehr erfolgreich in ihrem Erwachsenenalter sind, dass sie aber in ihrer Kindheit einen Schmerz entwickelt haben, der auch der Treiber, der Motor für diese große Härte, diese Disziplin, diesen Fleiß und all das war. Von daher, Menschen, die das nie erleben werden, die tendieren auch schnell dazu zu sagen, ja, der soll sich nicht so haben, weil es ist ja alles gut ausgegangen irgendwie. Aber mittlerweile, ich darf wie gesagt viel hinter Kulissen gucken, macht man sich da glaube ich zu einfach, weil die Frage ist, wie hoch ist denn der Preis, auch der emotionale, um so einen Erfolg, so eine Karriere zu haben. Wenn du deine Zeit als Eishockeyspieler mit einem Wort beschreiben müsstest, wir werden noch in die Details gehen, da ist ja viel passiert, aber wenn du dem Ganzen eine Überschrift geben dürftest, welche wäre das?
Das Wort, das aufsteigt, ist Kindheitstraum. Es war mein Kindheitstraum. Und natürlich war es fantastisch, einen Kindheitstraum zu leben. Es war fantastisch. Und dadurch habe ich viel Applaus bekommen. Gesellschaftlichen Status, habe auch gutes Geld verdient. Da war so viel da in meinem Leben, aber in mir sah es eben oft ganz anders aus. Und darum geht es schlussendlich, dass ich bei all dem Applaus, das, was du angesprochen hast, was jeder gesehen hat, wahrscheinlich haben die meisten Menschen gedacht, oh, der Typ muss doch unendlich glücklich sein. Also ich hatte damals ja auch noch eine liebevolle Beziehung, einen gesunden Körper, tolle Reisen. Also da war alles da, alles im Außen. Und alle haben wahrscheinlich geglaubt, aber der ist glücklich. Aber in mir, da gab es eben diese Leere, da gab es dieses diffuse Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Und es gab auch diese Suche nach dem Ankommen, wer bin ich überhaupt? Und das war, glaube ich, das Grundgefühl, dass ich nicht richtig ankomme. Im Erfolg, in meinem Leben und irgendwie auch gar nicht bei mir selber.
Auch das berichten viele Menschen, wenn man die erfolgreich sind, dass sie immer sagen, ich sehe diese Erfolge, ich realisiere sie auch, aber ich fühle sie nicht so richtig. Und das ist auch was du ja bestätigst, dass du diese großen Erfolge nicht wirklich gefühlt hast und sie vor allem nicht potent waren, deine innere Leere zu füllen, die du wahrgenommen hast. Wann war denn, Andreas, dieser Punkt, wo du das erste Mal gemerkt hast, irgendwas passt da nicht? Ich lebe jetzt meinen Kindheitstraum. Es gibt ja diese Phase, wo man sagt, ich arbeite auf etwas hin. Und dann sagt man, okay, wenn das passiert ist, dann werde ich glücklich sein. So, und du hast ganz viele von diesen Häkchen ja gesetzt. Du warst deutscher Meister, Nationalspieler etc. Wann war bei dir diese Erkenntnis, dass du sagst, okay, ich mache hier einen Bucketlist nach der anderen und trotzdem ändert sich in mir nichts?
Ich glaube, die Erkenntnis war in den Momenten des Erfolges, dass du gespürt hast, okay, der Erfolg ist da, aber sofort kam dieser Beigeschmack, ja, was ist morgen? So, was ist denn morgen? Also gerade bei den Olympischen Spielen, wenn du als Sportler bei den Olympischen Spielen einläufst, dann müsstest du doch meinen, das ist absolut der Olymp. Deswegen heißt es Olympische Spiele, du bist jetzt im Olymp. Und ich bin da eingelaufen und habe schon gedacht, okay, in 2 Tagen spielen wir gegen Russland. Bin ich dann bereit? Also wenn ich heute hier einlaufe, kann ich das überhaupt genießen? Also ich war schon wieder im Morgen und selbst im Gewinn der deutschen Meisterschaft war schon wieder, okay, was ist nächste Saison? Kann ich das toppen? Also schlussendlich würde ich sagen, dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, war immer mit mir auf dem Siegerpodest. Und das ist genau, was diese Menschen haben, die du beschrieben hast, die sich über Erfolge definieren. Das Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ist nicht weg. Oder dieser innere Minderwert, der wird nie weg sein. Egal wie viel Geld, egal wie viel Erfolg, das Gefühl ist nicht weg. Die alte Wunde ist nicht geheilt. Die ziehst du immer mit. Und das ist bei mir passiert, dass ich die immer mitgezogen habe. Aber gar nicht wusste, dass die da ist. Es war nur so ein diffuses Gefühl, okay, was ist morgen? Ich komme nicht richtig an. Ich fühle es gar nicht richtig, das Glücklichsein.
Mit deiner Erkenntnis oder Weisheit von heute, wie würdest du sagen, darf sich so ein Erfolg denn anfühlen, wenn die Wunde geheilt ist oder vielleicht gar nicht aufgetreten ist? Also wie sollte sich sowas anfühlen im Idealfall, wenn man einen großen Lebenstraum, einen Kindheitstraum zur Realität werden lässt? Was ist so das, was du vermisst hast und heute vielleicht viel besser kannst?
Es geht über dieses Gefühl, also es ist genau das, was heißt denn überhaupt fühlen? Also wir brauchen den Körper, um zu fühlen. Also du fühlst jedes Gefühl immer körperlich. Also eine Angst fühlst du körperlich, Liebe, Lust, Freude. Es geht alles über den Körper, aber das fehlt. Das hat bei mir gefehlt. Wirklich, dass du in den Zellen Glück fühlst, Freude fühlst. Ja, natürlich war da Adrenalin und es war Testosteron. Das hast du gespürt und wow, so und geschrien und gejubelt. Aber dieses vielleicht mal still zu werden und zu spüren und sagen, wow, das... Der Körper vibriert gerade, der vibriert vor Freude, der vibriert vor Ekstase, der vibriert von wow, ich bin angekommen. Das ist das Gefühl. Ich glaube, so fühlt es sich an und da kommt genau der Haken. Dieses Nicht-Fühlen kommt ja irgendwo her und die meisten Menschen, und ich weiß es, weil ich so viele Menschen begleiten darf, die meisten Menschen, die auch hier zuhören, die fühlen nicht mehr richtig. Die sind abgetrennt von ihren Gefühlen.
Warum?
Weil sie in der Kindheit was erlebt haben, wo sie erschüttert hat. Also die meisten Menschen haben Kindheitstraum. Also ein Kindheitstrauma ist für mich ein Zustand, wo du einfach als kleiner Junge, kleines Mädchen überfordert warst, wo es einfach zu viel war für dein Nervensystem. So dein Nervensystem ist einfach, das vibriert. Und wenn es irgendwo zu viel wird, vielleicht die Ablehnung, die Angst, die Einsamkeit, dieser Scham oder das Schuldgefühl, was da einfach zu viel war für das kleine Mädchen. So, das sagt einfach never ever, ich höre auf, Schock. Trauma, ich will es nicht mehr fühlen. So, und dann hören wir auf zu fühlen. Und da das ist bei mir passiert.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, da möchte ich kurz ergänzen, weil viele Menschen würden jetzt sagen, nee, ich habe nie Trauma erlebt. Weil Trauma oft in der öffentlichen Diskussion auch nur in den ganz schweren Ausprägungen wirklich benutzt wird. Aber die Variante, die du jetzt nutzt, ist eben so, dass das Nervensystem einfach ein Erlebnis hatte, was es nachhaltig negativ geprägt hat, korrekt?
Absolut. Also ein Nervensystem ist dafür da, Dinge zu verarbeiten, also zu vibrieren. Und wenn es überfordert ist, dann kommt es in Stocken. Das ist dieser Schock. Und das möchte ich gleich teilen, was Kindheitstraumen sind. Und da werden viele vielleicht erstmal erschrecken und sagen, oh, okay, weil genau das, was du sagst, wir schauen immer nach den riesengroßen Dingern, vielleicht Tod eines Elternteils oder eine Trennung oder ein Unfall. So von, das sind die großen Dinge, aber die, über was keiner spricht, keiner Bescheid weiß, über die geht es. Und die haben wir eben alle erlebt. Und das passiert. Und in diesen Momenten hören wir auf zu fühlen. Und das kann ein Einmalereignis sein, das kann aber auch ein Entwicklungstrauma sein. Zum Beispiel, dass du deine Kindheit lang immer hörst, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht oder du bist alleine. Tag für Tag fühlst du dich alleine. So, und dann prägt sich das ein und dann ist irgendwann zu viel und dann sagst du, ich will diese Einsamkeit nie mehr fühlen und machst dicht. So, und was versteckst du? Deine Einsamkeit. Und das müssen wir einfach wissen. Wir können nicht sagen, oh, das Schöne fühle ich. Also ich fühle Glück, Lust und Ekstase, aber Einsamkeit und Schuld und Scham und die Ängste fühle ich nicht. Es geht nicht. Entweder du fühlst, dann fühlst du alles oder du fühlst eben nur gedeckelt. Und das ist dieser Schutz, den wir alle tragen. Und das tragen eben die meisten. Und was brauchen wir dann? Da brauchen wir Alkohol, da brauchen wir Drogen, da brauchen wir Bungee-Jumpen, da brauchen wir ganz verrückte Sachen, um wieder zu fühlen, um wieder wow zu fühlen. So, anstatt zu sagen, okay, was hat mich denn vom Fühlen abgehalten? Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Da war was in der Kindheit. So, das hat wehgetan, das war überfordernd. Und da dürfen wir wieder hingehen, das dürfen wir lösen. Das können wir im Nachgang lösen, das ist wichtig.
was Mut erfordert und erstmal die Bereitschaft. Du hast diesen Mut gehabt, das werden wir später noch im Detail erkennen. Aber ich möchte nochmal zu dem zurückkommen, was du gerade sagtest, dass man alternative Verhaltensweisen an den Tag legt, um eben zumindest kurzfristig sich zu fühlen. Das war bei dir in deiner Profikarriere, wenn man in ein Stadion einläuft, Adrenalin da ist, tausende von Menschen deinen Namen rufen, das ist ja per se schon ein Hochgefühl. Was waren noch andere Dinge, die du in deinem Leben praktiziert hast, um dich eben, um solche Ersatzgefühle, wenn auch nur kurzfristig, diese Kicks auszulösen?
Es war erstmal auch viel Vermeidung, Vermeidung von dem, was ja da war. Also dieses Einlaufen, ja, ich glaube, so hat man mich gesehen, dass ich da einlaufe. Und ich war oft das Herz der Mannschaft, der Motor, der emotionale Motor. Ich war kein Schönspieler, ich war kein Torjäger. Ich war aber das emotionale Herz einer jeder Mannschaft, würde ich sagen. Deswegen auch oft Kapitän. Aber der verletzliche Anteil in mir, also dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug, der wäre nicht da. So, der war aber 2 Stunden vorher auf Toilette da. So, dass ich halt vorher wahrscheinlich eine Stunde auf Toilette war und mir in die Hosen gemacht habe, weil ich so Angst hatte zu versagen, weil dieser Minderwert so da war, diese Einsamkeit in mir, dieser Erfolgsdruck. Und ich musste mich erstmal eine Stunde lang in diese Energie pushen, in die Wut pushen, in die Größe pushen. Das war anstrengend. So, und da draußen war ich eben der gefeierte Eisenrenz, der die Rüstung trug. Deswegen auch symbolisch diese Rüstung. Aber dahinter war was ganz Sensibles, Verletzliches, Zerbrechliches. Und das hat keinen Platz gehabt. Aber das wurde immer größer. Und das habe ich immer versucht zu vermeiden, eben über Leistung, Erfolge. Denn irgendwann bin ich auch aus meiner Beziehung, aus meiner Ehe damals ausgebrochen. Weil genau das auch, was da passiert ist, obwohl da so viel Liebe da war, eine schöne Beziehung, eine schöne Ehe, habe ich teilweise, hat mir irgendetwas gefehlt. Und ich wusste gar nicht, was mir fehlt. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht bekomme ich das woanders. Und das war auch eine Kompensation eigentlich von dieser Leere, die ich immer in mir hatte.
Du hast gerade gesagt, Stichwort Toilette vor dem Spiel, auch das ist ja was viele Leistungssportler oft nach der Karriere in Anführungsstrichen zugeben. Ich kann mich an Per Mertesacker erinnern, der das ja auch sehr öffentlichkeitswirksam artikuliert hat. Wie war es bei dir, Andreas? Warst du immer eher getrieben von der Angst zu verlieren oder der Lust zu gewinnen, auf den Sport jetzt bezogen?
Also ich war schon erfolgsbesessen, also ich war unbeugsam, ich wollte gewinnen, also ich war ein absoluter Gewinner, wenn ich auf dem Eis war, aber der große Antrieb war, die Angst wieder weggeschickt zu werden. Also dieser kleine Junge, der erlebt hat, dass er immer wieder weggeschickt wurde, das war mein großer Motor und das bin ich auch ganz ehrlich, deswegen haben sie mich hauptsächlich Eisenrenz genannt, die Boulevardpresse, weil ich immer gespielt habe. So, ich habe 3 Wochen nach dem Kreuzbandriss wieder gespielt, wo die Medizin gesagt hat, Andreas, nicht möglich, ich habe gespielt. So, jetzt kann der eine Teil der Menschen wird sagen, wow, mental, wie stark, was vollbringt der für Wunder? Auf der anderen Seite war ich so getrieben von diesem Gedanken, okay, wenn ich nicht spiele, wenn ich ein halbes Jahr hier ausfall, kommt der Nächste neben meinem Platz, da bin ich weg vom Fenster.
Wirst du wieder weggeschickt.
Werde ich wieder weggeschickt, genau. Also habe ich gespielt mit all den Schmerzen. Aber es hat mich irgendwo so stark gemacht, dass ich es konnte. So und so habe ich immer gespielt mit gebrochenen Gliedmaßen, mit 40 Fieber. Das war mir alles egal. Wenn ich heute drauf blicke, was habe ich mit meinem Körper gemacht? Also es war genau das, was du vorher schon erwähnt hast. Ein absolut toxisches Verhältnis mir selbst gegenüber. Und das allerletzte war wahrscheinlich dieses Thema Selbstliebe. Also ich habe mich einfach selber, ich war mir selber unwichtig. Hauptsache ich fühle diesen Schmerz nicht wieder weggeschickt zu werden und niemand zu sein.
Mhm. Du hast es gerade auch angedeutet, Stichwort, du hattest eine funktionierende, liebevolle Ehe und trotzdem war dir das nicht gut genug, in Anführungsstrichen, und hast trotzdem eine alternative Beziehung auch gestartet und auch da Anerkennung an verschiedenen anderen Stellen noch gesucht. Und auch das ist ja ein Muster, was wir bei erfolgreichen Menschen sehen. Also A, haben sie natürlich, kann man so sagen, oft mehr Optionen, werden angehimmelt von Fans, von der Öffentlichkeit etc. Aber eben auch wieder diese innere Leere, die sich ja auch durch Anerkennung von einer neuen Frau zum Beispiel kurzfristig zumindest kompensieren lässt. Gib uns da doch noch mal ein bisschen mehr Einblick in diese emotionale Dynamik auch, weil das Thema Fremdgehen, nenne ich es jetzt mal ganz platt, ist ja erstmal was glaube ich, jeder sich von distanzieren würde und verurteilen würde. Weil Menschen leiden, nicht nur man selber, sondern vor allem auch der oder die betrogen wird. Und trotzdem ist es ja etwas, was etwas komplizierter ist von den emotionalen Dynamiken. Also nimm uns doch mal so in diesen Kampf mit. Das ging ja bei dir auch über viele Jahre, dass, glaube ich, 2 Beziehungen auch parallel gelaufen sind. Also für Menschen, die jetzt sagen, okay, der Typ ist einfach ein Fremdgänger, der weiß nicht, was sich gehört oder sowas. Also probier da mal ein bisschen mehr Verständnis in so eine Systematik reinzubringen, bitte.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist ein Thema, da dürfen wir darüber sprechen. Wir dürfen es auch öffentlich darüber sprechen, weil es so viele betrifft. Weil ich so viele Menschen kenne, die es betrifft. Und weil so viele Menschen zu mir kommen, die es betrifft. Und meistens ist es so, dass es in der Beziehung einmal vorkommt. Fast in jeder Beziehung. Also dieses Thema Fremdgehen ist so groß und es wird halt immer verschwiegen. Und ich glaube, wenn wir durch unser Gespräch erreichen, dass vielleicht ein Mensch, der kurz davor ist, es nicht zu tun, dann haben wir viel erreicht. Weil ich habe es erlebt und ich weiß, wie viel Leid es verursacht, wie viele Familien dran zerbrechen und dass so viel Leid passiert bei den anderen, aber auch bei dir selber. Deswegen rede ich offen drüber und spreche offen drüber und möchte Einblicke geben. Erstmal möchte ich sagen, dass ich wahrscheinlich als Mann damals erstmal zu schwach war, Versuchungen zu widerstehen. Also ich war zu schwach, obwohl ich vielleicht von der Öffentlichkeit als der starke Eisenrenz gefeiert wurde. Ich war zu schwach und die meisten Männer oder die meisten Frauen, die es tun, sind einfach erstmal zu schwach zu widerstehen. Ich war nicht klar genug. Also klar genug, was meine Werte bedeuten, also Werte von Treue, Werte von Wahrhaftigkeit. Da war ich nicht klar genug. Und ich bin vielleicht in ein Klima reingeboren worden, also geboren, das war halt geboren nicht, aber ich war in einem Klima unterwegs, in diesem Profisport, wo ich damals unterwegs war, da war es irgendwo normal. Also meine Vorbilder, es war normal. Da sind halt die meisten irgendwo fremd gegangen. Das war irgendwo, ich habe da hingeschaut, das war normal. Das soll keine Ausrede sein. Aber das war so, in was ich reingeboren worden bin. Und dann ist es mir dann passiert, dass ich gemerkt habe, da wo ich bin, zu Hause, das ist schön, aber irgendwas fehlt mir. Und ich habe meine Jugendliebe damals kennengelernt und geheiratet. Natürlich war ein Teil in mir, der gesagt hat, okay, vielleicht hast du dich als junger Mann nicht ausgelebt oder es ging auch um körperliche Lust, aber rückblickend drauf zu schauen, weiß ich, dass der große Grund war Suche nach Anerkennung. Und das ist ein Riesengrund. Und das wissen die meisten nicht, dass es schlussendlich geht um Suche nach Anerkennung. Wir haben es zu Hause gerade schwer, da kommen vielleicht Kinder oder da ist gerade eine Krise und dann ist es so leicht, irgendwo hinzugehen, alles mal auszublenden, in diese Blase reinzugehen und sagen, oh, da ist ja alles schön und da bekomme ich Anerkennung und da geht es mir gut. Die meisten wissen nicht, dass sie nach ein paar Jahren in dem gleichen Strudel wieder drin hängen und was sie da verursachen, aber das ist einfach dieses große Thema. Und da muss ich sagen, war ich anfällig, weil tief in mir drin war das Gefühl, ich finde nicht gut genug. Da gab es Brüche von Liebe in meiner Kindheit, dass mein Vater mir weggebrochen ist, dass da so ein Vakuum in mir war. Und dieses Vakuum konnte damals die Ehe von uns, obwohl da ganz viel Liebe war, diese Liebe ist dann in dieses Vakuum rein und teilweise ist es nicht mehr angekommen. Deswegen habe ich irgendwo anders hingeschaut. Das ist passiert und ich glaube, das passiert bei ganz, ganz vielen.
Würdest du sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen niedrigem Selbstwert und der Gefahr, den Lebenspartner, den Liebespartner zu betrügen?
Bin ich ganz bei dir. Glaube ich, das ist bei vielen so, dass sie sich übers Außen definieren, dass es natürlich schön ist, wenn du merkst, oh, da interessiert sich jemand für mich, das tut gut, wenn das gerade in der Beziehung fehlt, aber wenn es in der Beziehung fehlt, weiß ich, dann ist es einfach nur ein Spiegel, wie es bei dir ausschaut.